Ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Wir freuen uns, dass Sie wieder gekommen sind. Wir grüßen Sie mit der Losung von heute. Vielleicht haben Sie sich auch schon dran gefreut. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Und dieser Gott ist in Jesus jetzt hier, mitten unter uns durch seinen Geist. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du hier in unserer Mitte bist, dass wir dein Wort haben, dass wir dein Wort hören dürfen. Rede du das Predigen und segne unsere Herzen, dass sie geöffnet sind für dein Reden, für das, was du uns schenken möchtest. Und danke, dass wir dich loben dürfen als den großen Gott, voll großer Kraft und unermesslich an Weisheit, dem nichts zu groß und nichts zu klein ist. Hab Dank dafür. Amen. Ein paar Dinge zu Beginn. Zunächst einmal möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Herr Doron Lukat wird uns heute die Predigt halten, die Bibelstunde halten. Er ist Direktor von OM in Deutschland und er ist schon seit Freitag hier, weil er Dozent bei der 70er Trainingsbibelschule war. Und freuen uns natürlich, dass Sie noch geblieben sind. Er wird noch kurz ein paar Worte zu seiner Arbeit sagen und was ihm so auf dem Herzen liegt. Danke dafür. Dann möchte ich Sie gerne herzlich einladen. Und zwar am kommenden Samstag, am 3. Juli, ist wieder ein Lobpreisabend im Freien auf dem Gelände des Mutterhauses. Um 6:30 Uhr, also 18.30 Uhr, sind Sie ganz herzlich eingeladen. Und eingeladen sind Sie natürlich auch wieder zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag. So Gott will, wird Schwester Heidi Butzkamp diese Bibelstunde halten. Und dann noch zwei Informationen. Auf der Kinderfreizeit in Sulzbergfelden hat es noch freie Plätze. Vielleicht kennt jemand eine Familie, die er noch darauf aufmerksam machen kann. Flyer gibt es am Ausgang zu diesen Freizeiten. Und falls Sie noch es nicht mitgenommen haben, nächste Woche beginnt auch ein drittes Quartal für Zeit mit Gott. Nehmen Sie das Heft mit, Sie finden es auch dort am Ausgang. Der Wochenpsalm ist der Psalm 42. Ein wunderbarer Psalm, wo der Beter von seiner Sehnsucht nach Gott spricht. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Und dazu gibt es auch ein wunderbares Lied, das werden wir jetzt singen. Und Sie wissen ja, mit Mundschutz dürfen wir wieder singen. Dann beten wir einige Verse aus diesem Psalm gemeinsam. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog in großem Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Sehnsucht nach Gott, nach seiner Hilfe, aber auch nach seiner Nähe, nach den Gottesdiensten, die er hier vermisst. Einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich hat das erinnert an eine Jahreslosung. Dir nahe zu sein, Gott, ist mein Glück. Und da gab es ein wunderbares Lied von Arne Kopfermann, zu dieser Jahreslosung, das wir damals auch gesungen haben, aber vielleicht seither nicht wieder. Wir versuchen es einfach nochmal, dieses Lied zu singen. Dir nahe zu sein ist mein Glück, o Gott.
So, könnt ihr mich gut verstehen? Sehr gut. Ja, auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen hier sein darf. Mein Name ist Doron. Ich komme ursprünglich aus Berlin und bin mit Lilian aus Chile verheiratet. Lilian und unsere beiden Kinder sitzen da oben links im Raum. Wir haben das Ganze, genau, winkt doch mal kurz. Genau, Nathan ist 6 Jahre alt, Sophia ist 4 Jahre alt und im September kommt unser drittes Kind dazu. Und es war unsere große Freude, hier bei diesem Wochenende dabei zu sein und mit jungen Menschen, die einfach Hunger nach mehr von Gott haben, gemeinsam in die Bibel zu schauen. Das Thema war Dienen und Gehorsam. Und ich freue mich genauso jetzt heute Nachmittag hier rein ins Gottes Wort zu schauen. In Gottes Wort liegen so viele Schätze verborgen und ich habe große Hoffnung und Überzeugung, dass auch heute jeder von uns wieder einen solchen Schatz mitnimmt. Das ist mein Gebet für diese Zeit. Ganz kurz, weil ich auch gebeten worden bin, zu unserer Arbeit was zu sagen. Ich arbeite mit OM, Operation Mobilisation. Einige von euch kennen vielleicht die Arbeit. OM ist gestartet worden vor ungefähr 60 Jahren und immer mit diesem Herzschlag, dass die Unerreichten Jesus erleben können. Und dieser Herzschlag, der verbindet uns nach wie vor. Und die Realität ist, dass es 3 Milliarden Menschen gibt auf dieser Erde, die noch nie die Möglichkeit hatten, Jesus zu erleben. 3 Milliarden Menschen, die keinen christlichen Nachbar haben, keinen christlichen Bäcker haben, die keine Kirchengemeinschaft in ihrem Umfeld haben, die manchmal nicht mal eine Bibel in ihrer eigenen Sprache haben. 3 Milliarden Menschen, die leben und sterben werden, ohne diese Hoffnung in Jesus Christus, es sei denn, Jesus Nachfolger und Nachfolgerinnen machen sich auf, um ihnen die Botschaft von Vergebung in Jesus Christus weiterzugeben. Und das ist unser Herzensanliegen, dass diese Menschen Jesus auch kennenlernen. Dafür setzen wir uns ein, dass Menschen aus Deutschland ausgesandt werden, aber wir setzen uns ganz besonders auch ein, dass Menschen aus den jeweiligen Kulturen, die selber zum Glauben kommen, diesen dann wiederum an andere weitergeben, weil wir dort erleben, dass Menschen, wenn sie in ihrer eigenen Kultur auch arbeiten, noch viel effektiver auch das Evangelium weitergeben können. Von daher möchte ich euch bitten, dass wir auch als Deutsche wirklich intensiv für unsere Brüder und Schwestern aus anderen Nationen beten, dass Gott sie gebraucht auch, um das Evangelium dort vor Ort weiterzugeben. Wisst ihr, dass in ein paar Jahren 80% der Christen weltweit aus dem globalen Süden kommen werden? Also aus Ländern wie China, aus afrikanischen Ländern, aus lateinamerikanischen Ländern. Und lasst uns wirklich auch da im Gebet einstehen dafür, dass dort, wo sie sind, in ihren eigenen Kulturen, wo es noch sehr viele auch unerreichte Völker gibt, sie das Evangelium weitergeben können. Und ein Land, wo ich euch ganz, ganz besonders für ermutigen möchte zu beten, gerade in diesen Tagen, ist Indien. Was im Norden Indien gerade passiert, also generell im ganzen quasi Subkontinent von Indien aufgrund der Corona-Pandemie ist wirklich schrecklich. Hunderttausende Neuinfektionen, viele Menschen, die sterben. Ein Mitarbeiter von uns musste allein 8 Stunden durchs Land fahren, nur um einen Arzt sehen zu können. Sauerstoff, Medikamente sind nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Also die Menschen sterben dort wirklich in unglaublicher Zahl. Und gleichzeitig ist die Not nach Hoffnung so, so groß. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Tagelöhner dort sind. Die stellen sich morgens sozusagen an die Straße, an den Marktplatz, um die Arbeit für den Tag zu finden, um am Abend ihre Familie ernähren zu können. Und da hat die Auswirkung der Pandemie natürlich noch mal viel mehr Existenzen zerstört. Und wir und unsere Mitarbeiter vor Ort setzen sich dafür ein, dass auf der einen Seite ganz, ganz praktisch einfach Nahrung weitergegeben wird, Hygienepakete weitergegeben wird. Aber durch all das hindurch, gerade im Norden Indiens, wo das hauptsächlich eine muslimische Bevölkerung ist, wollen wir genauso dahin durch die Liebe Jesu und die Hoffnung in Jesus weitergeben. Von daher lasst uns ganz besonders für Indien beten. Vielleicht nehmt ihr euch auch heute nochmal die Zeit, wirklich für Indien zu beten, dass Gott in diesem Land wirklich Gnade hat und wunderbare Dinge wirkt. Genau, so viel ganz kurz zu uns als OM. Und jetzt möchte ich gerne mit uns gemeinsam einsteigen. Die Bibelpassage, die wir uns heute Morgen anschauen werden, heute Nachmittag, ist im 5. Buch Mose. und zwar im 8. Kapitel. Ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, holt sie raus. Es ist immer leichter, dem Text auch selber nachzufolgen in der eigenen Bibel. Und wir werden uns einen etwas längeren Textteil auch anschauen. Ich lese ihn gleich auch geschlossen vor. Und dann werden wir da einiges an Zeit drin verbringen. Vielleicht, um euch kurz den Kontext auch von diesem Bibeltext nochmal weiterzugeben. Das ist eine Rede von Mose und quasi eine der letzten Reden von Moses, bevor Moses dann letztendlich sterben wird und das Volk Israel ins verheißene Land einziehen wird. Und es befindet sich, das Volk Israel befindet sich gerade in so einer Veränderungsphase, in einer Zwischenphase. Sie sind gerade nach 40 Jahren sind sie durch die Wüste gelaufen und jetzt ist irgendwie, liegt Veränderung in der Luft und es ist klar, dass etwas Neues aufbricht. Und gegenüber von Palästina im heutigen Jordanien spricht Mose dann sozusagen diese Abschlussrede. Und ich glaube, dass für uns da auch ganz vieles drin ist, weil ich glaube, dass wir einerseits in einer Gesellschaft und Zeit leben, wo irgendwie dauerhaft ganz viel Veränderung in der Luft liegt. Und gleichzeitig geht es auch um ein Thema, um das Thema Abhängigkeit von Gott. Und dieses Lied, wie ein Hirsch lechzt mich nach dir, oh Gott, das passt da so perfekt rein, diese Abhängigkeit, diese Sehnsucht nach Gott. Und ich glaube, dass uns die Corona-Zeit einiges gelehrt hat über unsere Pseudokontrolle, die wir gemeint haben, in der Hand zu haben, wo wir gelernt haben, okay, wir haben die Dinge doch nicht so in der Hand, die Kontrolle doch nicht so, wie wir es vielleicht gedacht haben. Und wo ich glaube, wir zum Thema Abhängigkeit einiges hier lernen werden. Schlagt eure Bibeln gerne auf, 5. Buch Mose ab dem 8. Kapitel und ich werde aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnung, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Jesus Christus, wir preisen dich für dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit und in deinem Wort steckt Leben, steckt Hoffnung für uns. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wort in unsere Herzen hinein legst, dass du sie uns entschlüsselst, sie uns erklärst und dass du in unserem Leben gute Frucht aus diesem Wort hervorbringst. Amen. Also ich habe gesagt, wir sind in dieser Phase, Mose und das Volk Israel nach 40 Jahren in der Wüste, sie blicken in dem Sinne nach vorne und das allererste, was Moses macht, ist, dass er ihnen sagt in Vers 2, jetzt schaut nochmal zurück. Schaut nochmal zurück auf diese 40 Jahre, in denen Gott euch gedemütigt hat, in denen Gott euch geprüft hat. Und vielleicht erinnert ihr euch, wie manche dieser Prüfungen aussahen. Da ging es darum, dass sie gegen andere Völker kämpfen mussten und Gott sie geprüft hat, ob sie auf ihn vertraut haben. Da ging es aber auch ganz viel darum, dass Gott sie versorgt hat und er sie geprüft hat, ob sie darauf vertrauen, dass er letztendlich sie versorgen wird. Und Mose sagt, schaut jetzt erstmal auf diese 40 Jahre zurück. Und Mose ist generell ein Mann, der versteht, dass wir Menschen vergesslich sind. Ganz oft sagt Gott nämlich durch Moses in seinen Büchern hier, dass wir uns immer wieder daran erinnern sollen, was war. Gott ist jemand, dem sein Ruf und seine Treue in den vergangenen Generationen ganz, ganz wichtig ist. Gott offenbart sich immer wieder als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich möchte dich ermutigen, kurz diesen Moment zu nehmen und zu reflektieren und zurückzuschauen und zu fragen, was war eigentlich in meinem Leben? Wo komme ich eigentlich her? Und wo war Gott in meinem Leben? Und war Gott nicht gut in deinem Leben? War Gott nicht treu in deinem Leben? Hat Gott dich verlassen? Hat er dich liegen gelassen, wie etwas, was man an der Seite liegen lässt und er ist an dir vorübergegangen? Sicher hatte dein Leben auch Höhen und Tiefen. Aber war Gott nicht immer ein guter Gott, ein treuer Gott? Es ist so wichtig, dass wir nicht vergessen, wo wir herkommen und dass wir auf dieser Treue Gottes aufbauen. Denn wenn wir darüber sprechen, dass wir abhängig sind von Gott und dass wir auf den Schritten in unserer nächsten Reise auf Gott vertrauen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass unser Vertrauen gegründet ist in einen Gott, der treu ist und der in unserer Vergangenheit und in unserer Geschichte bisher uns seine Treue erwiesen hat. Und für mich persönlich, also Gott offenbart sich ja immer als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und für mich persönlich offenbart sich Gott immer als der Gott Omans, Indiens und Singapurs. Das waren drei Länder, in denen ich, als ich auf dem Schiff war, vor etwa 10 Jahren war ich für 3 Jahre auf dem Schiff, da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und auf dem Schiff sind ja 400 Christen aus aller Welt, die von Hafen zu Hafen gehen, um Menschen ganz praktisch zu dienen und um ihnen gleichzeitig das Evangelium weiterzugeben. Und es gibt immer ein kleines Team, was dem Schiff vorausfliegt, ein paar Monate, um dann vor Ort den Schiffsbesuch vorzubereiten. Um beispielsweise mit den Pastoren die Programme und Events abzusprechen, um mit den Medien darüber zu sprechen, dass sozusagen das publiziert wird, dass das Schiff kommt, um Spendengelder einzutreiben und was weiß ich. Und in Oman und in Indien und in Singapur war ich jeweils in einem solcher Teams und habe in dem Land gelebt für ein paar Monate und sollte das Projekt des Schiffsbesuchs vorbereiten. Und ich kann euch sagen, dass ich in jedem dieser Länder an einen Punkt gekommen bin, kurz vor dem Projekt, wo ich auf meine Knie gefallen bin und wo ich gesagt habe, Gott, wenn du jetzt nicht wirkst, wenn du jetzt nicht ein Wunder tust, dann bin ich am Ende hier. Und ich kann euch jetzt nicht alle 3 Geschichten erzählen, aber die aus Oman erzähle ich euch gerne. Und zwar, eine meiner Aufgaben war es, die offizielle Eröffnung von dem Schiff in Oman, in Muscat, vorzubereiten. So eine offizielle Eröffnung, das kennt ihr vielleicht, wenn ein neues Gebäude hier eingeweiht wird, da lädt man irgendwelche hohen Persönlichkeiten aus dem Umfeld ein, man lädt all die Medien ein, dann gibt es ein Band, was jemand zeremoniell durchschneidet und dann ist sozusagen das Ding eröffnet. Und die wichtigste Person für diese offizielle Eröffnung ist der Ehrengast. Der Ehrengast ist derjenige, der sozusagen die Medien alle anlockt. Und da gibt es in der Regel, sage ich mal, ein Protokoll, wer so ein Ehrengast sein kann. Und diesem Protokoll sind wir natürlich gefolgt. Und dann haben wir erst den nationalen Bildungsminister eingeladen und dann den Minister für Kultur und Erbe und dann den Tourismusminister. Und einer nach dem anderen hat uns abgesagt. Und wir haben mit der Zeit verstanden, es ist natürlich, Oman ist ein komplett muslimisches Land. Die wussten, dass wir ein christliches Schiff sind. Die waren offen dafür, dass wir kommen, aber die wollten so wenig wie möglich mit uns zu tun haben. Und die Zeit vergeht und vergeht und vergeht und ich habe immer noch keinen Ehrengast. Und so langsam schiebt das Schiff Panik und schreibt mir, ja, wer ist denn der Ehrengast? Wir möchten gerne die Einladungskarten für die offizielle Eröffnung, möchten wir gerne drucken. 2 Wochen, bevor das Schiff kommt. Normalerweise liegt der Ehrengast schon 1,5 Monate vorher fest. 2 Wochen, bevor das Schiff kommt. Mein Teamleiter fragt mich langsam, brauchen wir überhaupt einen Ehrengast? Und ich sage ihm, Steven, wenn wir keinen Ehrengast haben, dann können wir diese ganze offizielle Eröffnung absagen. 1 Woche, bevor das Schiff kommt, habe ich immer noch keinen Ehrengast. Und ungefähr 4 Tage, bevor das Schiff kommt, habe ich diesen Punkt zum ersten Mal, wo ich auf meinen Knien bin, in unserem kleinen Zimmer, das wir da hatten in Muscat, und habe gesagt, Gott, ich habe alles versucht, was in meiner Kraft lag. Wenn du jetzt nicht wirkst, dann habe ich hier ein richtiges Problem. Und ich habe meine SMS geschrieben an all die Missionare und Christen in dem Land, mit denen wir in den letzten Monaten zu tun hatten, und habe ihnen von meiner Not geschildert und habe gesagt, bitte betet mit mir, wir brauchen ein Wunder hier. Und eine Missionarin hat mir zurückgeschrieben und hat gesagt, Ron, Gott hat nicht nur irgendeinen Ehrengast für dich, er hat den richtigen Ehrengast für euch. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so gut gemeinten christlichen Rat bekommen habt, den ihr am liebsten glauben würdet, aber wo es euch echt schwerfällt, den zu glauben. Auf jeden Fall ging es mir so in dem Moment. Und ich habe gesagt, gut, darauf will ich weiter vertrauen, auch wenn ich da eigentlich nicht mehr dran glaube, weil wenn Gott den richtigen Ehrengast für mich gehabt hätte, dann hätte er mir den ja auch vor einem Monat schon schicken können. Gut, ich weiter gehofft und gebangt. 4 Tage oder 3 Tage, bevor das Schiff kommt, kriege ich eine SMS, die sagt, Dron, durch die Nachbarin meiner Schwester und was weiß ich, habe ich Kontakt zu einem der höchsten Männer in diesem Land, der aus der Familie vom Sultan stammt, also von dem Leiter von Oman. Soll ich dir mal die Kontaktdaten geben? Vielleicht kommt der ja. Das war so dieser letzte Strohhalm, an den ich mich gehangelt habe und ich habe gesagt, ich versuche jetzt alles. Und ich habe den Sekretär angerufen, ich habe ihm meine Not erklärt, er hat mir versprochen, er wird mit seinem Chef darüber sprechen und er wird sich bei mir melden. Und ich kann mich noch genau erinnern, am nächsten Tag, 2 Tage bevor das Schiff kommt, bin ich beim Bügeln, ich bügel mein Hemd und ich habe langsam alle Geduld verloren und ich sage, Jesus, ich rufe jetzt diesen Mann an, ich muss jetzt wissen, ob der kommt. Und ich habe ganz tief den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, Dron, ruf ihn noch nicht an. Und ich habe nochmal gesagt, Gott, ich muss es jetzt aber wissen. Und ich habe wieder den Eindruck gehabt, Dron, ruf jetzt noch nicht an. Und ich bin nochmal wirklich auch physisch auf meine Knie gegangen und ich habe gesagt, Gott, ich vertraue dir, du musst jetzt hier irgendwas machen. Ich gebe dir komplett die Kontrolle ab. Ich bin zu 100% abhängig von dir. Und 10 Minuten später ruft mich dieser Mann an und sagt mir, Dron, der wird kommen, aber er wird keine Rede halten. Er kommt, er durchschneidet das Band, ihr könnt den Medien Bescheid sagen, aber er wird keine Rede halten. Für mich war das schon mal Gebetserhörung ohnehin. Und der Tag kommt der offiziellen Eröffnung und so ein Programm ist perfekt durchgetaktet. Da wird nichts spontan gemacht. Und es kommt auf einmal zu der Situation, dass mitten im Programm dieser Mann aufsteht, nach vorne ans Mikrofon läuft und sagt, ich wollte gar nichts sagen, aber in dem Moment, wo ich auf dieses Schiff gekommen bin, habe ich etwas gespürt hier, das habe ich noch nie gespürt. Irgendetwas ist anders hier und ich ermutige alle Omanis, kommt und seht euch dieses Schiff an und ich selbst werde meine Familie bringen, auf dieses Schiff zu kommen. Und ein paar Tage später kam er mit 10 Leuten aus seiner Familie und er hat ganz viele Bücher in unserem Büchermarkt an Bord gekauft und Bücher wie What's So Amazing About Grace, ich kenne jetzt den deutschen Titel nicht, aber ich sage nur, wirklich hammer evangelistische christliche Lektüre. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott in diesem Mann am Wirken war, in dieser Familie. Und der Eventleiter vom Schiff hat mich danach nochmal zur Seite genommen und hat gesagt, Ron, ich habe in vielen Jahren viele solcher offiziellen Eröffnungen erlebt, aber das war der beste Ehrengast, den ich jemals erlebt habe. Und ich kann nur sagen, Ehre sei Gott dafür, weil ich habe da nichts gemacht, aber Gott hat es gemacht. Und in Indien kam ich genauso an den Punkt, wo ich komplett Gott mich hingelegt habe und gesagt habe, Gott, ich bin abhängig von dir. In Singapur war es genauso. Und jedes Mal hat Gott auf wunderbare Art und Weise gezeigt, dass er treu ist. Und bis heute, wenn ich durch mein Leben gehe und wenn ich durch Schwierigkeiten komme oder wenn es Punkte gibt, wo ich am Zweifeln bin und vielleicht auch am Verzweifeln bin, dann spricht Gott zu mir und sagt, Doron, ich bin der Gott Omans, Indiens und Singapurs. Ich war damals bei dir und ich bin heute bei dir und ich werde immer bei dir sein. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Aber ich möchte dich ermutigen, nimm dir Zeit und reflektier, wo komme ich her und wo hat sich die Treue Gottes in meinem Leben bewiesen und halte daran fest. Halte daran fest. Erinnere dich immer und immer und immer wieder daran. Und einige hier sind verheiratet. Erinnert euch gegenseitig immer und immer wieder daran, zur Ehre Gottes. Erinnerst du dich noch vor 10 Jahren, was Gott da gemacht hat? Oder erinnerst du dich, als wir durch diese Krise gegangen sind, wie gut und gnädig und treu ist Gott? Das ist das, was Mose dem Volk Israels als ersten Punkt hier mitgibt. Dass er sagt, erinnere dich, wo du herkommst, wo Gott war in diesen Situationen. Und dann geht er weiter einen Schritt und er sagt, und er demütigte dich und er ließ dich hungern und er speiste dich mit Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Ich habe ja gesagt, dass in der Geschichte der Israeliten diese Versorgung, dieses ganz Konkrete, was werden wir heute essen, war einer der Punkte, wo Gott sie immer und immer wieder herausgefordert hat und sie getestet hat. Die Israeliten, einige erinnern sich vielleicht noch, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, haben sich Rationen mitgenommen für etwa einen Monat. Und dann, nach ungefähr 6 Wochen, in der Mitte des 2. Monats, waren all diese Rationen auf einmal aufgebraucht. Und dann war natürlich die Frage groß, wie geht es jetzt weiter? Da war Hunger in der Luft und Menschen, die hungrig werden, die werden ungemütlich. Ich denke, das haben viele von uns auch schon mal erlebt. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Und sehr, sehr schnell kamen die Stimmen auf, lasst uns zurückgehen zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Und ganz ehrlich, in diesen Fleischtöpfen Ägyptens, da war überhaupt nicht viel drin. Aber wenn man in einem hungernden, murrenden Zustand ist, dann idealisiert man alles, was man gerade nicht hat. Aber Gott schickte das, um sie zu prüfen. Und er schickte sie nicht nur, um sie zu prüfen, was sie essen werden, sondern er wollte ihnen eine ganz, ganz wichtige Lektion beibringen. Und zwar wollte er ihnen beibringen, dass der Mensch nicht von Brot lebt, sondern von dem, was aus dem Mund des Herrn kommt. Letztendlich wollte er ihnen beibringen, dass sie für diese hundertprozentige Abhängigkeit von Gott geschaffen sind. Und wenn wir das, und das ist physisch gemeint auf der einen Seite mit der Versorgung, aber das ist auch allgemein betrachtet, ist es so gemeint, dass wir komplett abhängig sind von dem, was von Gott kommt. Und es ist interessant, weil für uns ist das natürlich manchmal sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr herkommt, ich weiß nicht, wie eure Essenskammern zu Hause aussehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, die sind gefüllt. Ich bin mir ziemlich sicher, keiner in diesem Raum macht sich gerade Sorgen, was er morgen essen wird oder nächste Woche essen wird. Aber auch für uns hat uns Jesus das Gebet gelehrt und gib uns heute unser tägliches Brot. Nicht unser wöchentliches Brot, nicht unser monatliches Brot, nicht unser jährliches Brot, sondern unser tägliches Brot. Auch wir sind zu dieser hundertprozentigen Abhängigkeit von Gott gerufen. Und wir sehen das durch die ganze Bibel hindurch. Abraham ist wie berufen worden? Geh aus dem Land heraus, aus dem du kommst, aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Familie. Und wohin? In ein Land, das ich dir zeigen werde. Für mich fehlen da sehr viele konkrete, spezifische Informationen. Aber Gott wollte Abraham beibringen, Abraham, du bist abhängig von mir. Und ich könnte dir jetzt den perfekten Plan weitergeben, wo du überall hingehen wirst, aber ich möchte, dass du in dieser Abhängigkeitsbeziehung zu mir bleibst. Wie hat Jesus seine Jünger gerufen? Verlass dein Netz und folg mir nach. Auch da fehlen für mich als Deutschen, der ich grundsätzlich Dinge gerne in meiner Hand habe und Kontrolle und Sicherheit habe, fehlen da eine Menge spezifische Informationen. Weil es dieses grundlegende Prinzip ist, dass Gott keine Roboter möchte, die seine Befehle ausführen, sondern dass Gott uns als Kinder geschaffen hat, die in kompletter Abhängigkeit von ihm leben. Und die wir jeden Tag darauf angewiesen sind, dass er wirkt und dass er spricht. Und was hier in diesen Worten schon mitschwingt, ist letztendlich auch ein Stück weit eine prophetische Wortwahl für das, was letztendlich auf Jesus hindeuten wird. Denn Jesus ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das aus dem Mund Gottes hervorkommt, das uns offenbart worden ist. Und in 1. Johannes 5, Vers 12, da steht es, wer den Sohn hat, der hat Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und auch hier reicht es nicht, dass wir einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und dann ist sozusagen alles gemacht und dann können wir durch unser Leben gehen und wir versorgen uns ja selber und wir haben die Dinge selber in der Hand, sondern auch hier gilt es, dass wir dazu geschaffen worden sind, täglich in dieser Abhängigkeit von Jesus, dem lebendigen Wort Gottes, stehen. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr betet in Zukunft und Herr, schenk uns heute unser tägliches Brot, dass ihr dabei auch daran denkt. Und Herr, auch heute sind wir uns bewusst, dass wir allein durch Jesus Christus leben. Und was bedeutet das konkret? Ich glaube, ein Aspekt davon ist, dass wir die Stimme Gottes hören, und zwar jeden Tag. Jesus spricht davon, dass er der gute Hirte ist und dass seine Schafe seine Stimme kennen. Und ich möchte dich fragen, wie gut kennst du diese Stimme und wie regelmäßig hörst du diese Stimme in deinem Leben? Weil auch hier geht es darum, dass wir täglich neu, frisch die Stimme Gottes hören. Denn so oft, wenn wir ehrlich sind, so oft gehen wir vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat durch Routinen hindurch. Aber es gilt, dass wir jeden Tag neu die Stimme von Jesus hören. Wisst ihr, was mit dem Manna passiert ist am folgenden Tag? Das war kaputt, da waren Maden drin, es ist faul geworden. Und ich glaube, und das bedeutet nicht, dass das Wort Gottes von gestern heute faul wird, aber es bedeutet, dass wir uns nicht ausruhen dürfen, lediglich auf dem, was Gott letzte Woche oder letzten Monat oder letztes Jahr gemacht hat. Also wir dürfen zurückschauen und uns an die Treue Gottes erinnern, aber wir dürfen da nicht verharren, sondern heute ist der Tag, wo Jesus neu in dein Leben hineinsprechen möchte, wo Jesus neu Dinge in deinem Leben tun möchte. Haben wir Herzen, haben wir eine Haltung, die offen dafür ist, die sagt, Jesus, auch heute lebe ich in dieser kompletten Abhängigkeit von dir. Und lass mich uns ganz ehrlich fragen, was, wenn Gott heute nicht spricht? Haben wir nicht ausreichend in unserem Leben vorgesorgt, dass, wenn Gott nicht spricht, wir auch durchs Leben kommen? Dass, wenn wir Gottes Stimme und Gottes Führung heute an diesem Tag nicht erleben, wir trotzdem schon unseren Plan haben, alles vorgesorgt haben, keine bösen Überraschungen uns erwarten? Wie groß ist auch unsere Not, unsere Sehnsucht danach, dass Jesus heute zu uns spricht? Wir haben dieses Lied gesungen, wie ein Hirsch lechzt nach dem Wasser. Lechzt. Das ist kein gleichgültiges mal ein bisschen einen Schluck Wasser trinken. Das ist ein Lechzen, eine Sehnsucht, ein Hunger danach, die Stimme Gottes zu hören. Das Wichtige auch, die Stimme Gottes zu hören, ist, dass sie die letztendlich die Basis ist, die uns führt, die uns lehrt, dass aus gutem Grund Gott uns nicht zu den Fleischtöpfen nach Ägypten zurückführen möchte, sondern dass er etwas Neues für uns hat. Und wir lernen dieses tiefe Vertrauen und wissen, dass er weiß, was am besten für uns ist. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade in dieser Zeit, warum wir nur durch Jesus das Wort Gottes leben, ist der Aspekt von Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, wo das Konzept von Wahrheit extrem angefochten wird. Wo sozusagen Wahrheit nur noch relativ ist. Und was für dich funktioniert, das ist deine Wahrheit und das kann ich stehen lassen. Und was für mich funktioniert, das ist meine Wahrheit. Und wenn du dir anmaßt, in meine Wahrheit reinzureden, wow, dann ist aber, haben wir ein großes Problem hier. Und wir leben in einer Zeit der, ich weiß nicht, ob der alternativen Fakten. Und wir leben in einer Zeit, wo es umso mehr darum geht, was andere Leute von mir denken. Gerade hier in Deutschland. Und das gerade in der jungen Generation, und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, in Zeiten von sozialen Medien, wo es immer und immer wieder darum geht, was denken andere Leute von mir. Und Jesus Christus ist die Wahrheit. Und an dieser Wahrheit wird sich nie etwas ändern und sie wird in alle Ewigkeit gleich bleiben. Und wir müssen uns bewusst machen, wie sozusagen konträr zur aktuellen Kultur das ist. Aber Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes, ist die Wahrheit, die uns die Richtung, die uns den Halt, die Orientierung, das Fundament für unser Leben gibt. Und als Jesus in der Wüste vom Satan verführt wurde, hatte jede dieser Anfechtungen. Und die Anfechtungen gingen übrigens auch darauf ab, zielten auch darauf ab, dass Jesus doch seine Versorgung selbst in die Hand nimmt. Sag doch zu den Steinen, dass sie Brot werden sollen. Aber Jesus, der in dieser Anfechtung war, beruhte sich auf das Wort Gottes. Und lebte nach diesem Wort Gottes. Er hing am Mund Gottes und wusste, ich nehme nur das, was aus der Hand Gottes kommt. Und da möchte ich uns ermutigen, weil jeder von uns geht durch Versuchungen, jeder von uns geht durch Anfechtungen. Und ich weiß nicht, auf welchem Gebiet diese Anfechtung bei dir ist. Vielleicht ist da Krankheit in deinem Leben, die dir versucht einzureden, dass da keine Hoffnung mehr ist. Vielleicht sind da finanzielle Schwierigkeiten, die dich erdrücken, die dich herausfordern und dir immer wieder am Nacken sitzen und sagen, bald wirst du den Karren gegen die Wand fahren. Vielleicht sind da Beziehungsprobleme, vielleicht ist da Streit in eurer Familie oder Zwist oder sonst welche Schwierigkeiten auf zwischenmenschlicher Ebene. Und vielleicht sind da Stimmen, die immer wieder einsprechen, du hast versagt. Du hast versagt als Vater, du hast versagt als Mutter, du hast versagt als Großvater oder als Großmutter. Und egal was es ist, die Antwort darauf ist, dass du dazu herausgerufen und ermutigt bist, am Mund Gottes zu hängen und dass du dein Denken und deine Sichtweise am Wort Gottes, am geschriebenen, am lebendigen Wort Gottes ausrichtest. Denn das ist die Wahrheit. Und ich kann euch sagen, ich habe ja eine Arbeit bei OM als Leiter der Missionsarbeit von OM in Deutschland. Ich erlebe jeden Tag eine Menge an Versuchungen, Anfechtungen. Und ich denke, gerade wenn man im Dienst ist, aber gerade wenn man auch in einer öffentlichen Rolle ist, ist man immer wieder mit allem Möglichen konfrontiert. Und das ermutigt mich so sehr, George Werver, der Gründer von OM, der hat in seinem letzten Buch hat er geschrieben, in meiner Zeit als OM-Leiter war ich öfter entmutigt als ermutigt. Und als ich das gelesen habe, das habe ich gedacht, boah, was für ein krasses Statement. Ein Mann, der diese Bewegung mitgegründet hat und durch den Millionen von Menschen zum ersten Mal das Evangelium gehört haben, der sagt, ich war öfter entmutigt als ermutigt. Und ich kann euch sagen, wenn ich nicht jeden Morgen diese Zeit hätte, wo ich zurückkehre zur Wahrheit, zur unveränderlichen Wahrheit, wo ich mich neu ausrichte darauf, was wirklich Wahrheit ist, was Gott wirklich von mir denkt, ich glaube, dann wäre ich heute nicht hier. Wir können uns nicht erlauben, einen Gedanken über uns selbst im Kopf zu haben, den Gott nicht über uns selbst hat. Wir können es uns nicht erlauben, Gedanken über uns selbst oder unser Leben im Kopf zu haben, die Gott nicht selbst im Kopf hat. Und je mehr wir uns ausstrecken nach ihm, je mehr wir an seinem Mund hängen, desto mehr realisieren wir, die Worte, die Jesus für uns hat, sind Worte der Hoffnung, sind Worte der Ermutigung. Sind manchmal harte Worte, die nicht alles schönreden, aber immer Worte, die uns ermutigen und die uns zeigen, da ist Hoffnung. Das heißt, wenn in deinem Leben eine Stimme da ist, die dich entmutigt, dann sei ganz neu erinnert und ermutigt, dass du nicht von Brot allein lebst, nicht von dem allein lebst, was du in deinem Leben bewirken kannst, sondern dass du dazu herausgerufen bist, am Mund Gottes zu hängen und dass du von dem lebst, was aus seinem Mund hervorgeht. Und ich habe gesagt, Mose nutzte die Zeit dieser Veränderung, um einerseits zu sagen, schau zurück, erinnere dich an das, was war, bau auf die Treue Gottes. Erinnere dich heute daran, dass du dazu gerufen bist, in dieser hundertprozentigen Abhängigkeit von Gott zu leben, an seinem Mund zu hängen und zu kleben und auf seine Versorgung zu vertrauen. Und dann wollte er sie auch auf die nächste Etappe vorbereiten. Und ich lese nochmal die Verse 6 bis 9. Haltet nun die Gebote des Herrn deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und ich sag mal, wenn du gerade 40 Jahre durch die Wüste gelaufen bist, dann wirst du an diesem Punkt wahrscheinlich sagen, jetzt Mose, hör bitte auf, mir von Granatbäumen und Olivenbäumen zu erzählen. Weil alles, was ich im Moment um mich herum sehe, ist Sand und ich kann ihn nicht mehr sehen. Aber Mose sagt ihnen, dass die Zukunft, die Gott für euch hat, eine gute Zukunft ist. Gott hat etwas Gutes für euch vorbereitet. Aber beachtet, Gott ist derjenige, der euch da reinführen wird. Denn was ist passiert, als sie über den Jordan getreten sind und ins verheißene Land eingezogen sind? Was ist passiert mit der Versorgung? Was ist mit dem Manna passiert? Das kam nicht mehr. Was mussten die auf einmal machen, die Israeliten? Arbeiten. Auf einmal mussten sie arbeiten. Auf einmal mussten sie lernen, ja, wie bewirte ich denn eigentlich dieses Land? Wie grabe ich denn die Äcker um? Wie beschneide ich denn so Granatbäume und Olivenbäume und was weiß ich? Aber wisst ihr, die Abhängigkeit von Gott war keine andere im verheißenen Land wie in der Wüste. Und das ist dieser Punkt, den Moses ihnen eintrichtern wollte hier. Ob du arbeitest für dein Essen oder ob es wörtlich vom Himmel herunterfällt. Alle guten Dinge kommen von Gott. Und ohne diesen Gott hättest du nichts. Und wenn wir davon sprechen, dass Jesus das Wort Gottes ist, dann ist das ja am besten, oder was heißt am besten, dann ist das ja besonders in Johannes 1 so wunderbar dargelegt, wie das Logos, sozusagen dieses Konzept der Grundwerke der Welt sozusagen, was von Anbeginn der Zeit da war, dass sich dieses Logos in Jesus Christus offenbart hat. Alles existiert in ihm und durch ihn. Nichts könnte existieren außerhalb von Jesus Christus. Kein Granatbaum, kein Olivenbaum, keine der Firmen, in denen ihr vielleicht arbeitet oder gearbeitet habt, kein Supermarkt, nichts, was wir sehen oder nicht mal, was wir nicht sehen können, könnte existieren, es sei denn durch Jesus Christus. Das heißt, die Versorgung Gott gegenüber und dieses Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott ist keine heilige Faulheit. Ich sitze da und warte, bis Manna vom Himmel regnet. Aber es ist auch kein selbstbestimmtes Arbeiten, wo wir meinen, dass wir die Dinge selbst in der Hand haben. Es ist das Bewusstsein, dass alles, was wir haben in unserem Leben, Ausdruck der Treue und Güte und Versorgung Gottes ist. Und Mose warnte die Israeliten davor, dass sie, wenn sie in dieses Land kommen, wenn sie die wunderschönen Obstbäume sehen werden, dass sie dann anfangen, um zu sagen, Vers 17, und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern sie sollten lernen, auch da sich dieser Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Und ein Weg, und ich glaube, ich meine, auch da, ich weiß nicht, in welcher Situation auch ihr steht, aber ich glaube, dass viele von uns, gerade in Deutschland, in einem so reichen und wohlhabenden Land, wir viel öfter eigentlich im verheißenen Land sind, was die Versorgung anbelangt, wo wir selber arbeiten für das, was wir essen, umso wichtiger ist, dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Und ein Weg, wie wir das ganz besonders lernen können und uns immer wieder daran erinnern können, ist Dankbarkeit zu kultivieren. Denn wenn ich Dankbarkeit kultiviere und nicht nur eine Dankbarkeit, oh danke, dass es mir so gut geht, sondern danke Jesus, dass du mir das geschenkt hast. Danke, dass ich in einem weichen Bett schlafen kann. Danke, dass du mir genug zu trinken schenkst, dass du mir genug zu essen schenkst. Wenn wir es lernen, diese Dankbarkeit zu kultivieren, dann passiert etwas in unserem Herzen, weil unser Herz daran erinnert wird, dass es nicht von uns selbst kommt, sondern dass es von Gott kommt. Und ganz oft findet dann sogar etwas statt, dass wenn wir Dankbarkeit kultivieren, die Dinge, für die wir dankbar sind, sich multiplizieren. Weil wir auf einmal viel sensibler werden für das, was Gott uns alles geschenkt hat, wenn wir diese Dankbarkeit kultivieren. Wisst ihr, wenn Jesus für diese 5 Brote und 2 Fische nicht dankbar gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich nicht für die 5000 Leute gereicht. Wir müssen lernen, und gerade in Deutschland, diese Dankbarkeit zu kultivieren. Von daher, lasst uns zusammenfassen. Möchte ich ermutigen, nimm dir Zeit und reflektiere. Schau zurück, was hat Gott in deinem Leben getan? Wo kommst du her? Ist Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in deinem Leben, der Gott Omans, Indiens und Singapurs? Wie offenbart sich Gott in deinem Leben? Was ist die Treue Gottes, an die du dich heute erinnern darfst? Dann lerne ganz neu wieder in dieser täglichen Abhängigkeit zu leben. Und ganz bewusst, und vielleicht habt ihr euch das eh angewohnt, das Vaterunser täglich zu beten. Vielleicht macht ihr das in der nächsten Woche mal jeden Tag, ganz bewusst auch zu beten. Und Herr, Vater, gib mir heute, gib uns heute unser tägliches Brot. Und in diesem Gebet auch sich das vor Augen zu malen und dieses Brot, Jesus selbst sagt ja, ich bin das Brot des Himmels, dass wir uns bewusst machen, Jesus, wir leben in dieser Abhängigkeit von dir. Jesus, heute möchte ich deine Stimme hören, damit sie mich führt durch mein Leben und damit sie mir zeigt, was Wahrheit ist, Wahrheit über mich selbst, Wahrheit über mein Umfeld, die Menschen, die um mich herum sind, Wahrheit über das, was Gott in meinem Leben tun möchte. Und lasst uns Dankbarkeit kultivieren. Und egal, wie viel wir haben, egal, ob wir durch eine Zeit der Fülle und des Überflusses gehen oder durch eine Zeit, wo wir Abstriche machen müssen, wo wir Dinge auch ertragen müssen, die wir eigentlich nicht genießen, dass wir trotzdem lernen, dankbar zu sein und zu wissen, alles Gute kommt vom Vater des Lichts. Vater, ich bete dich an und ich danke dir dafür, dass du so unendlich gut bist, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, uns siehst und uns liebst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in unserem Leben dranbleibst. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen einen Punkt aufs Herz legst von all dem, was jetzt gesagt worden ist. Dass es einen Punkt gibt, den wir auch in der nächsten Woche in unserem Leben praktizieren können, in unserem Leben umsetzen können, damit wir darin wachsen können. Sei es die Dankbarkeit über deine Treue, das Bewusstsein über deine Treue, sei es über diese Abhängigkeit von dir und das tägliche Ausstrecken danach, deine Stimme zu hören. oder sei es über die Dankbarkeit für deine Führung und deine Versorgung. Leg du uns einen Punkt aufs Herzen und schenk uns die Gnade, nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern dein Wort in die Tat umzusetzen. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.
Wir danken ganz herzlich Ihnen und unserem Gott für dieses Wort, das uns so erstrebenswert und lebenswert ans Herz gelegt hat, abhängig von unserem guten Gott zu sein, diesem treuen Hirten, dass wir am Mund Gottes hängen, dass wir warten auf sein Wort. Ich musste so an ein Zitat denken, weiß nicht, ob es Thielig oder jemand anders war. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten. Wie gut, dass wir von unserem Gott abhängig sein dürfen. Auch wenn uns, glaube ich, die Lektionen nicht immer ganz so erfreuen, wenn wir es lernen sollen. Aber vielleicht ist das auch mal ein Blick für diese Lektionen, vorausschauend zu danken. Herr, danke, dass ich jetzt lernen darf, dir zu vertrauen und abhängig von dir zu sein und von deinem Wort. Danke. Das Opfer, das wir am Ausgang sammeln, werden wir Ihnen mitgeben für die Arbeit von OM. Mit dieser wunderbaren Arbeit, das unerreichte Wort Gottes hören, Jesus kennenlernen. Und dann noch eins. Am Ausgang dürfen sich alle, die im ersten halben Jahr Geburtstag hatten, einen kleinen Geburtstagsgruß mitnehmen. Da gibt es so ein Körbchen mit diesen Röllchen. Nehmen Sie es mit. Und dann gehen wir in der Woche mit der Zuversicht, dass wir einen großen Gott haben, der unsere Hoffnung, unsere Freude, unsere Stärke, unser Licht ist, dass Christus unsere Zuversicht ist, auf dem wir vertrauen dürfen, von dem wir abhängig sein dürfen und das unser Glück sein kann. Wir singen dieses Lied, es erscheint dann auch an der Leinwand. Ihnen eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.